So Leute, willkommen zurück, hier Teil 2 zu Altern von Brettspielen. Here we go.
Vielleicht jetzt mal zu dem Thema, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber für die Hardcore-Spieler sind Spiele, die 3 Jahre alt sind, zählen ja schon als alt, oder? Sehe nur ich das so? Für mich fühlt sich das oft so an.
3 Jahre jetzt nicht, weil die letzten 3 Jahre, oder sagen wir
ja, okay, jetzt ist ein schlechtes Beispiel dafür.
Aber jetzt
vor drei Jahren
war alt, genau.
Und womit hängt das zusammen? Weil wir in so einem Ding drin sind, höher, neuer, weiter und immer noch einen draufsetzen wollen und noch ein bisschen mehr Komplexität drin. Ich kann mich halt zurückerinnern, als ich das erste Mal Bora Bora gespielt habe. Das war, keine Ahnung, wann das rauskam, 2007, 9, 11, irgendwie sowas. Da war das so, der Ultrabrecher. So viele Möglichkeiten, so viele Strategien und Zeug, das ineinander gegriffen hat. Mittlerweile ist halt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man diese Art von Mechanismen 13, vielen Dank. Diese Art von Mechanismen jetzt irgendwie schon so drauf hat und das so ein Schema ist, das man jetzt einfach beherrscht. Oder ob sich jetzt halt so viel mehr da getan hat, weil die neuen Spiele irgendwie komplexer werden. Was ist da eure
Ding dazu? Das würde ich so nicht sagen. Hypothese. Also es gibt für mich 3 jetzt eigentlich schon wieder alte Spiele, die für mich immer noch nach wie vor geil sind. Das ist einmal Le Havre, sagt euch bestimmt was. Einmal Agricola, ist auch nicht mehr das Jüngste, wenn man das jetzt so sagen darf. Jo. Und einmal Puerto Rico. Das
sind Uwe Dosenberg, bist du es?
Dosenberg.
Das sind für mich 3 Spiele, die sind Hammer. Auch wenn sie jetzt in der heutigen Zeit, wenn man es blöd ausdrückt, auch nur so teilweise einfach Worker Placement, Flatsch sind. Aber die sind einfach toll. Also sind starke Spiele.
Also ja, ich würde auch sagen, dass diese alte Barney Stinson-Weisheit, new is always better, die gilt nicht. Also es gibt dieses, was immer wieder bei Boardgame diskutiert wird, diesen Cult of the New, that's definitely a thing, also dass die Leute so auf das neue Zeug aufspringen und es hypen und sagen, das ist ja wie geschnitten Brot, nur besser. Ich meine auch dieses komische Arnak, ich habe das immer noch nicht gespielt, aber das ist jetzt wie alt, ein Jahr oder so und es ist einfach schon bei Boardgame Geek auf Rang 41. Also ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich bezweifle so ein bisschen nach dem, was ich bisher gehört habe, dass es das 41. beste Spiel aller Zeiten ist. I doubt it, ja. Also es ist immer so ein bisschen dieses neue Zeug, wird halt hochgehypt, wird gepusht, wie auch immer. Aber nicht deswegen, weil es zwangsläufig so gut ist. Ich glaube, dass wir oder die Hardcore-Spieler oder wie auch immer, Spiele, die 2-3 Jahre alt sind, schon als alt begreifen, ist einfach auch die Schlagzahl, in der neue Spiele erscheinen. Ich muss sagen, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sowas überhaupt funktioniert. Also, dass es Leute gibt, die Geld verdienen können damit. Also, dass im Jahr einfach insgesamt, was weiß ich, 10.000 neue Brettspiele erscheinen oder wahrscheinlich noch sogar viel mehr auf der ganzen Welt. Also, das ist da, ich meine, es gibt natürlich auch 8 Milliarden Menschen oder so, aber es ist ja doch eigentlich ein relativ nischiges Thema, also dass man das einfach machen kann, sagen kann, wir bringen wieder ein neues Spiel raus und wieder ein neues und wieder ein neues und es gibt einfach einen Markt dafür. Eigentlich ist es ziemlich irrational. Ich glaube, die meisten Leute, die brauchen in Anführungszeichen 3, 4, 5 Spiele und dann sind die gut bedient. Also wenn du alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen mal ein Brettspiel spielst, dann brauchst du nicht 50 Brettspiele zur Auswahl, also rational betrachtet. Aber es wird trotzdem rausgebracht und es wird auch gekauft.
Es ist eh viel schlimmer. Man steht vor einem Schrank voller Spiele. Es mögen da 50 drinstehen, man findet trotzdem nichts.
Und dann zieht man immer das Gleiche raus, weil es irgendwie das Lieblingsspiel ist und man sich denkt, ja, wenn ich sowieso nur 3-mal im Jahr ein Brettspiel spiele oder 6-mal oder was, dann kann ich ja auch mein Lieblingsspiel spielen.
Und die Regeln kenne ich davon, musst du nicht nachlesen.
Eben. Eben. Also ich glaube, das ist oft, hat es auch vielleicht dieses allzu menschliche Hardwired, diesen Sammelwahn und man eignet sich irgendwas an und für irgendwas muss man ja Geld ausgeben im Kapitalismus und so. Oh, jetzt wird's philosophisch. Nee, aber ja, also ich glaube, das liegt nicht daran, dass irgendwie so viele tolle neue Spiele rauskommen, sondern der Rubel muss rollen, der Markt muss weitergehen, Nachfrage wird auch dadurch erzeugt, dass ein Angebot geschaffen wird. Also die Wechselwirkung funktioniert in beide Richtungen und es gibt schlicht und ergreifend einfach Leute, die damit ihr Geld verdienen und die müssen halt mehr und oder neue Spiele verkaufen. Und durch diese schiere Flut ist halt etwas, was eigentlich erst 3 Jahre alt ist, schon wieder alt, weil seither 40.000 neue Spiele erschienen sind.
Aber was du meinst mit der Flut, das fühle ich auch. Also jetzt, gerade jetzt auch, wenn ich auf der Messe arbeite als Spieleerklärer, als Erklärbär, jetzt dieses Jahr habe ich so wenig gespielt wie noch nie. Klar, Corona logischerweise, aber auch die Jahre davor, selbst ich habe so viel gespielt, mich so oft mit Leuten getroffen zum Spielen, zum Gamepoint gegangen, um dort zu spielen. Und trotzdem hatte ich einfach immer noch das Gefühl, ich kenne kein einziges Spiel.
Ja, also, stimmt.
Was kann ich überhaupt? Was habe ich schon mal gespielt? Obwohl man so viel gespielt hat, ist es immer noch nur ein Bruchteil von was es doch eigentlich mittlerweile alles gibt.
Und was ist Schuld? Kickstarter, so dass man da mal noch eine Brücke schlagen.
Geil. Kickstarter, ja. Das ist auch gut, gutes Thema, ja.
Weil ich, also früher war es halt so, es gab irgendwie 5 Verlage, dumm gesagt, es gab irgendwie halt irgendwie Parker, es gab Ravensburger, Schmidt, fertig. So, die haben Spiele rausgebracht und Mutti hat Spiel gekauft und dann hat man irgendwie in der Familie gespielt. Und heutzutage kann halt jeder, der Bock hat, ein Spiel entwickeln und das selber irgendwie rausbringen, eben durch so Crowdfunding-Plattformen. Und ich glaube, das trägt schon auch mit dazu bei, zum einen, wie sich das Ganze entwickelt hat, auch so mit in Richtung Komplexität und so weiter, weil Leute, die halt gern spielen, denken so, ich kann das besser oder das ist mir zu billig, ich will da was Härteres haben. Und zum anderen aber auch, dass die Qualität und die Materialien und die Preise von Spielen so krass steigen. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Und ich glaube, das trägt schon auch mit dazu bei, also der Kickstarter-Wahn, dass so viele neue Spiele auf den Markt kommen, wobei da 80% halt auch einfach scheiße ist.
Das stimmt. Ich habe auch neulich mal gelesen, oder es war schon vor 2 Jahren, glaube ich, dass die Kickstarter-Blase schon wieder geplatzt ist. Also es war noch vor der Corona-Pandemie, dass das Funding-Volumen schon wieder nachgelassen hat und so weiter. Also dass die beste Zeit dafür eher so 15, 16, 17 war und schon nicht mehr so 18, 19. Aber ich habe den Artikel jetzt nicht mehr genau präsent. Das war nur so eine Art Kernaussage, die irgendwie hängen geblieben ist.
Das ist halt, hat jemand was unterstützt?
Ja, ich habe ein Spiel, nee, ich glaube, 2 oder 3 Spiele habe ich gebackt, um mal diesen Anglizismus zu verwenden und war mit allem auch zufrieden. Also eins kannte ich schon vorher, das war nur so eine Art Kickstarter-Neuauflage. 2 habe ich so quasi entdeckt und fand sie beide gut und habe sie auch beide heute noch und spiele sie auch beide heute noch. Aber ich bin jetzt nicht der große Kickstarter-Anhänger, der jetzt da irgendwie 50 Spiele gebackt hätte oder was weiß ich.
Ich war noch gar nicht in dem Game drin. Also, weiß ich nicht. So blind kaufen, von dem bin ich jetzt irgendwie eh weg. Und nur anhand von irgendwelchen Videos oder Regeln tue ich mich schwer, das irgendwie gut einschätzen zu können. Ich bin immer noch der Annahme, wobei ich da neulich auch eines Besseren belehrt wurde, oder was heißt belehrt wurde, eine interessante zweite Meinung dazu erhalten habe. Viele Grüße gehen raus an Markus. Dass gute Kickstarter auch in den Retail kommen und dann kann ich sie mal im Retail kaufen. Was aber natürlich auch nicht immer so ist, wie er schon recht.
Und was ist zum Beispiel, was sind prominente Ausnahmen oder weil du jetzt meintest, andere Meinung?
Ja, hier, was heißt prominente Ausnahmen? Das sind dann halt die Games, die schon gut sind, aber zu teuer, weil zu aufwendig vom Material her, dass sich da kein Verlag irgendwie rantraut. Ich habe jetzt aber keinen Namen dafür.
Ja gut, ich meine, also, Gloomhaven kostet 930 Euro, wird auch im Retail verkauft, ist angeblich das beste Spiel aller Zeiten.
Ja, scheinbar. Ich habe halt immer so Scythe jetzt als Beispiel vor Augen, weil das war ja auch so ein Kickstarter und war dann obergeil und dann kam es auch irgendwann in Retail zum Beispiel. Ja. Das ist so mein Paradebeispiel irgendwie.
Meine beiden, die ich gebackt habe, kamen dann auch in den Retail, also halt später und vielleicht ein bisschen anders und vielleicht gab es 3 Goodies nicht und 4 Spezialmonster und was weiß ich. Ja. Aber im Wesentlichen, wenn du kein... Das kann ich nicht mehr sagen, das ist alles Jahre her.
Ja.
Ich glaube, da ist der Punkt, dass gute Kickstarter-Spiele, die nicht direkt über die Verlage rauskommen, sind meistens sehr speziell. Also entweder extrem in irgendeine Richtung oder von den Regeln sehr komplex. Und ich glaube, viele Verlage trauen sich an spezielle Spiele nicht so ran. weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es floppt. Und wenn die Spiele dann aber bewiesen haben, dass sie sich gut verkaufen, weil die Kickstarter-Kampagne durch die Decke geht, dann kommen die in aller Regel auch in den normalen Handel.
Ja, so war es ganz prominent auch mit dem Videospiel Kingdom Come Deliverance. Die haben quasi gesagt, wir machen ein Videospiel, was entgegen der Genre-Konvention ein, ich sag mal, relativ realistisches Mittelalter abbildet. Also kein irgendwie Drachen und Zauberei, sondern halt Mittelalter, ohne eine Simulation zu sein. Es gibt natürlich auch manche Sachen, die sind brutal unrealistisch. Aber die haben auch lange kein Studio gefunden, die das irgendwie bezahlen, fördern, wie auch immer. Und dann haben sie Kickstarter als so eine Art Testballon benutzt, um halt zu sehen, okay, wie groß ist die Nachfrage, wie viele Leute haben Bock auf dieses Spiel. Und das wurde dann auch sozusagen zum Marketing-Argument. Also so, oh, wir haben innerhalb von 3 Wochen 15.000 Backer erreicht. Da gibt es ja doch irgendwie Interesse. Studio X, gib uns mal Geld oder so. Also so sinngemäß.
Ist nicht auch The Seventh Continent über Kickstarter gekommen?
Oder auf jeden Fall, ja.
Ja. Und das ist ja auch ich glaube, wo ist es bei BoardGameGeek? Ich habe es doch gerade beim Discord gesehen.
47.
Also sehr erfolgreich.
Yes.
Das ja, also ich glaube.
Ja.
Ja, du?
Ja, man muss nicht, man muss nicht sozusagen immer bei Kickstarter dabei sein, damit man nicht das beste Spiel aller Zeiten verpasst. Also das beste Spiel aller Zeiten und vielleicht auch die 100 besten Spiele aller Zeiten, die schaffen es auch in den Retail-Markt.
Das letzte große Kickstarter-Spiel, was ich gespielt habe, war Nemesis. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Ja, das ist ja hier auch irgendwie Platz 10 oder irgendwas.
18.
Ja, 18. Okay. Ihr habt da eine Liste, gut. Das war schon ziemlich stark. Also, das hat schon ordentlich was hergemacht. Also, das hat schon richtig ordentlich was hergemacht.
Cool.
Irgendwie, man ist auf einem Raumschiff und wird angegriffen von Aliens. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, aber war kooperativ oder semi-kooperativ, weil man trotzdem noch seine eigenen Ziele verfolgt hat. War auf jeden Fall von der Story her sehr gut gemacht, sehr stark und sehr schwer. Also das ist aber definitiv kein Spiel für Kinder, behaupte ich jetzt einfach
mal. Das ist ja auch eine riesen Materialschlacht. Also ich sehe hier gerade ein Bild bei BoardGameGeek, das sind einfach, ich weiß es nicht, 1000 Einzelteile, also literally 1000 liegen da auf dem Tisch.
Ja, das ist ein eher größeres Spiel, würde ich so auch unterschreiben.
Eclipse, Verstoß.
Ja, so. Das ist, glaube ich, noch krasser, also jedenfalls was die Kleinteiligkeit anlangt.
Nee, es ist vergleichbar. Ich weiß nicht, welches Bild du hast, es gibt schon viel Stuff, aber Eclipse kommt aufs ähnliche Niveau hin, würde ich sagen.
Ah, ja.
Eclipse ist ja auch ein super starkes Spiel. Also.
Yes. Also da habe ich, das sieht richtig geil aus, da habe ich richtig Bock drauf, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das klingt auch so, als würde es in meine Kerbe hauen.
Wo wir gerade noch bei Kickstarter sind, kann ich hier gleich mal eingrätschen. Der Daniel Kübeltier hat uns noch eine Frage geschickt. Ich spiele einfach mal die WhatsApp ab, ich hoffe, die hört mal. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal drüber gequatscht, weil jetzt Abyss in die Spieleschmiede kommt. Ja, hier mal kurz die Nachricht. Ich hoffe, ihr hört es.
Ach, und eins noch, was mich mal interessieren würde in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber gequatscht habt, aber es kommt ja Abyss in der Spieleschmiede auf Deutsch und das gab es ja immer nur auf Englisch und ist ja irgendwie, glaube ich, auch out of print. Ja, und wie gesagt, die Spieleschmiede bringt das und würde mich mal eure Meinung zu Abyss interessieren, weil ich vom Grafischen her mega geil finde, ich habe aber keine Ahnung, ob das Spiel was kann oder nicht kann oder keine Ahnung, genau.
Jetzt ich muss glaub, ich kurz nachfragen, meint der Abyss das Stichspiel für 5?
Nee, also, er hat es einfach nur trashig ausgesprochen, das heißt Abyss.
Yes. Hat nicht der Randy mal davon gequatscht? Oder warst du das, Bonzi, mit diesen geilen Covern?
Genau, wir hatten es auf jeden Fall wegen der Cover, weil es eben diese Ausführung hat in irgendwie 5 oder 6 verschiedenen Covern, wo dann auch diese Unterwasser Völker da, je nach ihrer Kaste, da gibt es irgendwie Zauberer, Krieger, bla, auch ein eigenes Cover haben und die dann, genau, da gibt es 5 verschiedene Cover in der Originalausgabe.
Aber gespielt hat es ja keiner von euch, oder?
Doch, ich habe es mal gespielt. Ich würde sagen, die Illustration ist oberaffengeil. Spielerisch fand ich es okay. Also ich würde dem insgesamt sowas wie 7 von 10 geben. Ich fand es nicht gut genug, damals, um es mir zu kaufen, obwohl es mir optisch sehr gut gefallen hat. Es war aber auch definitiv nicht schlecht. Also ich würde sagen, ich habe nicht drauf gewartet und ich werde mir auch diese Neuauflage nicht besorgen. Aber ich fand es durchaus interessant und vor allem einfach sehr schön, also sehr schön anzuschauen. Es hat einfach einen sehr einzigartigen Artstyle und einfach sehr detailverliebt und ansprechende, interessante Illustrationen und so. Also es ist wirklich ein Hingucker. Aber spielerisch, naja, es ist halt mehr oder weniger so ein Eurogame. Du hast halt irgendwie Ressourcen, ich weiß keine Details mehr, aber dann machst du halt irgendwie Dinger und dann ziehst du Karten und es gibt auch eine Zufallskomponente und irgendwer kriegt halt wieder Siegpunkte und irgendwer gewinnt. Also spielerisch fand ich es jetzt nicht so brutal, dass irgendwas Einzelnes hängen geblieben wäre. Ich glaube, der Zufallsfaktor ist relativ groß, aber es geht auch nicht so lang. Ich glaube, es geht nur so 60 Minuten oder so, von daher ist es auch gut vertretbar. Das ist ein gutes Spiel aus meiner Sicht, aber kein hammergeiles. Ja genau, 30 bis 60 Minuten steht hier als Playing Time.
Das ist aber kurz. Also 30 bis 60 Minuten ist für ein, sagen wir mal, komplexeres Spiel kurz.
Ja, es ist nicht komplexer. Also es ist wirklich es ist auf dem Komplexitätsniveau von Siedler, würde ich sagen.
Okay, das ist nicht komplex.
Eben. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, aber ich würde das nicht als komplexes Spiel bezeichnen.
Aber ja, das Artwork oder so, die Aufmachung sieht schon extrem cool aus. Also das macht schon was her, muss man schon sagen.
Ab 1.12. wohl in der Spieleschmiede, falls man da Bock drauf hat.
Ja. Ich würd einmal noch den Bogen spannen wollen. Also einen Satz noch sagen wollen zum Thema, ein paar Sätze, ich wiederhole mal einen Fehler, zum Thema Kickstarter. Es gab das natürlich auch schon, bevor es Kickstarter gab, diese Kleinstauflagen und Kleinverlage und bla. Ich habe davon ja auch schon ein, zwei Mal berichtet, von meinen frühen Erfahrungen auf der Messe in Essen, so was weiß ich, im Jahr 2008, 2009, irgendwie so um den Dreh war das, wo dann wirklich so Leute mit ihrer selber gedruckten Spieleidee da saßen, teilweise bestimmt gut, teilweise aber auch ultra scheiße und ultra hässlich. Und das war einfach noch vor der Kickstarter-Welle. Die haben halt einfach gesagt, okay, ich nehme mal 2.000 Euro in die Hand, druck, was weiß ich, x Spiele, setze mich in Essen auf die Messe und versuche, die unters Volk zu bringen. Also ich glaube, die Idee war immer da und es haben auch immer Leute gemacht, die halt aus verschiedenen Gründen, teilweise Qualität, teilweise Inhalt, teilweise Komplexität, wie auch immer, bei großen Verlagen nicht genommen wurden und dann so in den Eigenverlag gegangen sind. Nur Kickstarter hat einfach die Reichweite erhöht. Aber das Phänomen des, ich mache ein Spiel, von dem ich subjektiv überzeugt bin, das aber die Verlage aus verschiedenen Gründen nicht wollen, deswegen bringe ich es selber raus. Das gibt es nicht erst seit 5 oder 6 oder 7 Jahren. Das gibt es schon in Anführungszeichen immer.
Aber in der Qualität gibt es das halt jetzt erst durch Kickstarter. Also in der Größe der Auflage, in der aufwendigen Produktion. Also du kannst halt durch Kickstarter im Vorfeld gleich 1.000 Leute erreichen und bevor du Geld in die Hand nimmst, sagen, hey, wollt ihr es haben oder nicht?
Klar, und du kannst auch deine Risiken besser abschätzen dadurch. Du kannst auch vielleicht sagen, ich mache die Produktion aufwendiger, wenn ich 20.000 Euro einsammle und dann sieht es auch geiler aus, als wenn ich nur 2.000 Euro einsammle und so weiter. Also es hat es natürlich schon verändert, qualitativ und auch quantitativ. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht fundamental neu ist.
Gut, Prototypen basteln und sowas ist alt, ist einfach eine alte Geschichte. Es gab schon immer, es gibt es in der Fahrzeugindustrie, gibt es überall. Du machst mal einen Prototypen, guckst, wie er ankommt und wenn er gut ankommt und du auch gut vermarktest, dann kriegst du auch eine Reichweite und kriegst auch dementsprechendes Feedback.
Richtig, absolut. Aber klar, Kickstarter hat es vereinfacht. Das ist sicher richtig. Jetzt würde ich gerne nochmal auf eins zurückkommen. Nicht vertieft, weil wir es schon mehrfach auch vertieft besprochen haben. Aber doch, finde ich, kommt man fast nicht drum herum, wenn man so über neu versus alt spricht. Und das ist dieses Thema kooperative Spiele. Ich dachte es auch wieder, als ich in die Liste geguckt habe bei Boardgame Geek, Pandemic Legacy Season 1 bla oder Season 2 oder irgendwas, ist auf Platz 2 der besten Spiele aller Zeiten. Jetzt unabhängig von der Aussagekraft dieser Liste. Aber kooperativ ist der Shit, also der heiße Scheiß. Kooperative Spiele, das ist seit 4, 5, 6 Jahren, keine Ahnung, der Ultra-Trend und es gefühlt ist es noch lange nicht vorbei und wird immer noch mehr zum Trend. Und alle in Anführungszeichen Spiele sind kooperativ. Also das ist wirklich der heiße Scheiß. Und ich erinnere mich jetzt deswegen auch so dran und deswegen passt es auch so gut, weil das erste kooperative Spiel, was ich jemals gespielt habe, das war mit dir, Gündi, und es war tatsächlich Pandemie, also diese Pandemic-Urausgabe von, keine Ahnung, was weiß ich, 2009 oder so.
Dann und muss da, es aber schon echt lang her sein, weil ich mag, erstens, wie gesagt, ich mag keine kooperativen Spiele und Pandemie schon gar nicht.
Aber, ja gut, Pandemie ist von 2008. Gleich zwei Sätze ja, noch dazu.
Ja.
Ich weiß noch, dass es mir damals auch von dir oder von einem Mitspieler oder wie auch immer als irgendwie so krasse Innovation verkauft wurde. Also so nach dem Motto, boah, bei dem Spiel ist es irgendwie ganz anders. Da spielt man gar nicht gegeneinander, sondern da spielen alle zusammen, um zusammen zu gewinnen. Und ich dachte so, boah, krass, das habe ich ja noch nie gehört, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja irgendwie fancy. Und ich fand das Spiel da nicht gut. Also ich mag auch das Thema nicht, finde ich irgendwie dumm. Und ich finde auch das Spiel an sich nicht gut. Also es gibt viel bessere kooperative Spiele. Ich habe den Hype um Pandemie nie verstanden. Aber diese grundsätzliche Idee von wir alle gegen den Mechanismus, das war für mich total neu. Und das fand ich auch genial. Und ich dachte so, okay, das muss es mehr geben. Und voilà, irgendwie 13 Jahre später, es ist der absolute heiße Scheiß. Jetzt bist du dran.
Ja, also ich bin, was mir nicht so gefällt, ist, also was mir nie so gefallen hat, ist gerade dieses gegen das Spiel. Und im Endeffekt hat es dann teilweise der Zufall wieder ausgemacht, ob man gewinnt oder verliert. Oder noch schlimmer, das Schlimmste an so kooperativen und an alten kooperativen Spielen ist einfach, dass es einfach reicht, wenn es einer beherrscht und er quasi die ganze Truppe führt.
Das Quarterback-Phänomen.
Genau, es muss quasi, ein kooperatives Spiel muss quasi gleichberechtigt sein. Das heißt, jeder Spieler muss gleich viel beitragen können und müssen, um dass es ein Erfolg wird. Wenn ich jetzt
Hanabi.
Hanabi von mir aus noch. Aber was jetzt gerade in letzter Zeit ja quasi rauskam, ist sowas wie Just One. Ja gut, letzte Zeit, vor 2 Jahren. Just One ist jetzt wieder gerade in meine Schiene, wo ich gerade ein bisschen bin, nicht so allzu ernste Spiele, aber in dem Fall auch trotzdem kooperativ. Und trotzdem muss da jeder, muss sich was überlegen, jeder dort darf einmal raten, jeder kann irgendwie mitmachen und ist gleichberechtigt und dann passt es wieder. Oder was gab es noch, oder was ganz Neues? Mikro Makro.
Mario, oder? Oder ja, Mikro Makro. Ja.
Mikro Makro ist auch ein kooperatives Spiel.
Spiel in Anführungszeichen, ja, genau.
Ich habe es jetzt noch nicht viel gespielt, ich habe es jetzt selber gekauft, ich werde es mal mit meinen Eltern ausprobieren. Falls ihr zuhört, Spoiler, wir werden Mikro Makro spielen. und bin ich auch mal gespannt. Also, ich fand es ganz nett.
Und Palio, hast du Palio gespielt?
Oder Palio? Nee, hab ich nicht.
Also ich bin dabei, Quarterback-Phänomen finde ich auch blöd und das ist eine wesentliche Designaufgabe für kooperative Spiele, das rauszudesignen. Also das ist einfach ein Nachteil, das muss weg, das ist dumm. Das ist nur dann, also nicht dumm, wenn sozusagen die Gruppe tatsächlich gleichberechtigt ist. Das heißt, die Charaktere ungefähr ähnlich sind, die Persönlichkeiten, die da mitspielen und es auch so ist, dass alle das Spiel ungefähr gleich gut beherrschen. Wie gesagt, ich kann mittlerweile so ein Spiel wie zum Beispiel Yggdrasil nicht mehr mitspielen, weil ich das einfach alleine spielen kann. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was gut ist, ich weiß, wie es funktioniert, wie man gewinnt.
Und dann kommen die idiotischen Mitspieler, die keinen Blassen haben und dir durch die Parade
fahren. Genau, und dann erzähle ich denen, was sie machen sollen und dann spiele ich halt alleine, nur dass andere Leute meine Klötzchen rumschieben. Und das ist ja dumm. Also dann genau. Kann ich auch gleich das Ding alleine aufbauen.
Das bringt es einfach nicht. Das ist genau mein Beispiel, was einfach nicht gut ist.
Eben. Ich meine, wir hatten es ja schon mal von dem Familienaspekt. Ich glaube, das ist halt was Gutes. Kinder müssen lernen, verlieren zu können, ist auch klar. Aber du hast halt nicht diesen Konflikt in Anführungszeichen oder simulierten Konflikt in der Familie. Du hast halt eher dieses Teambuilding. So, wir vier haben jetzt zusammen gewonnen, weil wir so toll zusammengearbeitet haben. Das ist ja auch irgendwie ein gutes Gefühl, was das vermittelt.
Und was ist mit so semi-kooperativen Spielen?
Das ist halt schwierig zu designen.
Gibt es ein gutes Design? Also wir hatten es jetzt gerade natürlich von dem Kickstarter. Das ist ja, Nemesis ist semi-kooperativ. Man hat noch eigene Sachen. Mein Beispiel für ein schönes Spiel, aber kein gutes Spielprinzip ist Nofrofrof. Wie heißt denn das richtig?
Naufragos,
genau. Das ist für mich ein Beispiel von einem wirklich schönen Spiel, von der Idee her, von der schönen Story, von Flair. Das ist echt gut. Es ist semi-kooperativ, man will ja gemeinsam von dieser Insel kommen, aber wenn man runterkommt, dann gewinnt nur der mit den meisten Siegpunkten. Und da ist für mich halt auf jeden Fall das Problem ist, wenn man runterkommt, dann haben alle einen Scheiß zusammengespielt, bis auf den, der gewonnen hat. Meiner Meinung nach.
Ja gut, kommt drauf an. Also wir haben es neulich also wirklich auch mal wieder gespielt.
Tatsächlich.
Tatsächlich, genau. Und es hat extrem gut funktioniert und es war auch extrem knapp am Ende. Also es hatte jeder bis zur letzten Sekunde die Chance zu gewinnen und diejenige, die gewonnen hat, hat es mit einem Punkt Vorsprung. Also es war extrem knapp.
War knapp, okay. Aber das ist für mich eher, ich habe es 2 oder 3 Mal gespielt, waren gute Spiele dabei, gute Partien da. Es ist auch super witzig, weil man verschillt irgendwann genau. Mal. Es ist super cool, aber vom semi-kooperativen Faktor her finde ich es nicht so gut.
Das beste Spiel, was ich kenne im Bereich semi-kooperativ, ist Dead of Winter, aber das hat man hier ja auch schon mal. Das hat es sehr gut gelöst, dieses Problem des Semi-Kooperativen, was grundsätzlich immer besteht, dass die Leute sagen, die nicht mehr gewinnen können, ja, dann sabotiere ich halt das Spiel für alle und dann gewinnt halt keiner. Das funktioniert bei dem Spiel so nicht. Deswegen hat es das sehr gut gelöst, dieses Designproblem.
Deswegen lieber so kooperative Spiele wie Magic Maze, wo dann einfach nur stressig sind.
Das finde ich.
Da hat der Bonzi richtig Bock drauf. Ja.
Alter, ein Dings noch zu dem Thema, wie unfassbar hässlich, also arschhässlich, ist einfach Pandemie. Also das Spiel, also an sich einfach die Präsentation. Ja. Das ist so grauenhaft mit dieser komischen, hässlichen, bockhässlichen Weltkarte. Und dann werden da so abstrakte Klötzchen drauf geömmelt. Also das ist ja nur hässlich. Und die Illustrationen auf den Karten. Also das ist ja wirklich arschhässlich. Da könnte ich mich schon wieder so aufregen. Und das ist irgendwie eines der besten Spiele aller Zeiten und der Großvater oder der Pate der kooperativen Spiele. Also nee, das ist einfach Rotz. Nein, es ist kein Rotz, aber gut ist
das. Das lebt halt wahrscheinlich dann auch mehr von dem, was es ist und nicht, wonach es aussieht. Das komplette Gegenteil zu so manch einem Kickstarter, wo es halt genau andersrum ist. Dass halt die Kickstarter, die obergeil aussehen, aber spieltechnisch halt die Ultra-Abfuck sind.
Idealerweise hat man beides.
Genau, und dann hat man ein gutes Spiel. Und ein.
Oder man ist wie du und dann hat man nichts von beidem.
Ja. Staying Power, das wollte ich noch sagen.
Schön. Ich würde gerne noch einen Punkt aufmachen. Ich weiß, wir sind schon relativ gut dabei, aber ich halte das für thematisch sehr relevant. Jetzt machen wir mal eine Doppelfolge draus. Und zwar, also ich habe mir in der Vorbereitung auch Gedanken jetzt zu dem Thema gemacht, was ist sozusagen wichtig, damit ein Spiel gut altern kann? Ja, das ist ja auch die Grundfrage. Und ich glaube, es gibt, also man muss dort zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das ist jetzt in der Folge auch schon ziemlich gut rausgekommen. Und zwar gibt es meiner Meinung nach dafür ganz klassisch aus der Mathematik, es gibt notwendige und es gibt hinreichende Bedingungen. Ja, also was ist das? Also eine notwendige Bedingung heißt, ohne die Bedingung das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass ein Spiel überhaupt gut altern kann. Und das haben wir jetzt auch schon sozusagen rausgearbeitet. Erstmal muss ein Spiel überhaupt erfolgreich sein. Ja? Also wenn ein Spiel auf den Markt kommt und es keine Sau kennt, ja, dann kann es auch nicht gut altern. Zumindest in, sag ich jetzt mal, in dem Bekanntheitsgrad oder dass man sagt, dass es immer noch ein gutes Spiel ist. Das heißt, wenn jetzt ein Spiel neu rauskommt, dann muss es erst einmal auch irgendwie gerade den Zeitgeist treffen, es muss ansprechend sein, es muss vielleicht auch in Mode sein. Und ich finde, man kann das, also haben wir auch gerade drüber geredet, sehr gut an dem Trend der kooperativen Spiele festmachen. Also, weil wir jetzt zu der Zeit gelebt haben, wo wir sowohl die Anfänge von kooperativen Spielen als auch jetzt sozusagen die Entwicklung von kooperativen Spielen gesehen haben. Und da fallen mir so Spiele ein, wie, haben wir gerade gesagt, Yggdrasil oder vielleicht auch Schatten über Camelot. Ja, das ist ein ganz, ganz frühes kooperatives Spiel gewesen. Es ist auch ein sehr schönes Spiel, aber heutzutage würde es sich nicht mehr so gut verkaufen. Und da ist die Frage, warum ist es so? Weil einfach die Mechanismen, die in Schatten über Camelot sind, inzwischen überholt sind. Also es ist zu leicht. Also das Quarterback-Problem ist ganz präsent. Klar, es gibt dort irgendwie diesen Verräter, aber es ist sehr schnell sehr klar, was man machen muss, was man überhaupt machen kann. Zu der Zeit, in der es rausgekommen ist, war das wahrscheinlich ein Riesending, super geil und ich finde es auch immer noch ein sehr schönes Spiel, aber das ist nicht gut gealtert. Und da kommen wir jetzt zu den hinreichenden Bedingungen. Hinreichend bedeutet, wenn die notwendigen Bedingungen eingetroffen sind, dann müssen auch im Anschluss dessen die hinreichenden Bedingungen erfüllt sein, damit man sagen kann, ein Spiel ist gut gealtert. Und da hört sich jetzt die Antwort erstmal recht einfach an, aber ein Spiel muss ein gutes Spiel sein, damit das gut altert. Und was meine ich damit? Wenn jetzt so ein Spiel rauskommt und es gibt 2 Jahre später ein Spiel, das ist wie Siedler nur anders, aber viel geiler, ja, dann hat das Spiel, was es davor gab, eigentlich nur die Chance, gut zu altern, wenn es halt so einen Nostalgieeffekt betrifft, also oder erfüllt. Also ich meine, die Siedler von Catan wären heute wahrscheinlich auch nicht mehr so erfolgreich wie damals. Das lebt halt von diesem Nostalgie-Flair, von diesem, das habe ich ja damals schon gespielt, da gibt es jetzt die Erweiterung und.
Absolut.
Aber die Spiele, wo ich sagen würde, die sind gut gealtert, die erfüllen einfach das sind so die Blüten von einem Genre oder von einer Mode, wo man einfach sagen kann, mir fällt nichts ein, was ich daran noch verbessern würde. Also Dungeon Lords, ja, das Spiel ist an sich ein richtig gutes Spiel. Chaos in the Old World, ja, was soll man an diesem Spiel noch verbessern? Das ist so mannigfaltig, so anders. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Spiel muss gut sein und der Wiederspielwert muss hoch sein. Und wenn dann diese beiden hinreichenden Bedingungen noch erfüllt sind, dann, denke ich, kann man sagen, das Spiel ist gut gealtert. Mhm.
Das mit dem Wiederspielwert finde ich sehr gutes Thema. Ich finde, ein Spiel darf nicht jedes Mal gleich sein. Das klingt jetzt so banal, aber ich finde, es muss immer mehr, entweder mehr Tiefe bekommen. Das ist für mich das Beispiel Kingdom Builder. Ich habe Kingdom Builder das erste Mal gespielt, ich fand es ultra scheiße. Und dann irgendwann, da könnte ich vielleicht, spielen wir es halt nochmal, da könnte ich ja das machen, da geht eigentlich das. Also das habe ich dann bestimmt 500 Mal online gespielt oder öfter. Das hatte für mich dann einen hohen Wiederspielwert. Oder halt, es muss quasi, wie ich vorhin schon bei Terraforming Mars gesagt habe, es muss halt immer was Neues passieren. Neue Kombinationen, quasi eine Art Unendlichkeit.
Absolut, bin ich total dabei. Also ich finde es total nervig, wenn sowas so geskriptet ist. Also wenn du einfach weißt, okay, die Gelben in der ersten Runde entdecken die immer, die Blauen greifen in der ersten Runde immer die Neutralen neben sich rechts an und die Roten erforschen immer oder so. Das finde ich auch nicht gut. Also wenn es so auf Schienen fährt und du immer denkst, okay, es gibt vielleicht 2, 3 Abbiegungen, da kann ich mal links oder mal rechts fahren, aber die ersten 100 Meter fahre ich immer gleich und alle wissen, wie das anfängt und alle wissen, wie es irgendwie laufen muss. Das ist für mich auch überhaupt kein Qualitätsmerkmal, ganz im Gegenteil.
Tavernen im tiefen Tal ist für mich so ein Beispiel. Wir mussten es damals für die Deutsche Brettspielmeisterschaft lernen. Wir haben es nicht gut gelernt, muss man dazu sagen. Wir haben die eine Strategie nicht gefunden gehabt und haben dann alle aufs Maul bekommen, schlicht und ergreifend. Und dann haben wir die Strategie kopiert und haben die dann halt im Nachhinein mal nachanalysiert. Und ja, eigentlich gibt es halt nur diesen Weg, das Spiel zu spielen, wenn du unglaublich viele Punkte machen willst. Ist das relevant, weil es direkt vorher wieder gewählt worden ist? Also ich hoffe, es ist immer noch so und wir haben das noch so im Gedächtnis, aber das war für
Gib mich ein Beispiel.
kommt noch. Aber das ist für mich dann halt einfach kein guter Wiederspielwert. Und du hast uns, also Bonzo, das warst du, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt, das kommst du bestimmt gleich drauf. Du hast uns das Spiel wirklich kaputt gemacht. Das war
King, für Dingens hier, Kingsburg.
Ja, Kingsburg. Unglaublich. Ja, das kann ich.
Ja, genau, da habe ich auch mal die Strategie gefunden, wie man es mit einem sehr hohen Erwartungswert spielen kann. Also es kann natürlich trotzdem die Würfel irgendwie scheiße fallen oder was weiß ich, aber wie man so spielt, dass man typischerweise also Erster oder zumindest Zweiter wird. Und das ist in der Tat auch so. Ich mag das Spiel immer noch und ich spiele es auch immer noch, aber es ist für mich auch wie auf Schienen. Also ich weiß auch immer, was ich mache und warum. Es gibt da wenig Varianz noch für mich. Das ist schade, weil es eigentlich sonst ein sehr gutes Spiel ist.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Ich würde es von Alex nochmal aufgreifen wollen. Das Spiel mit Staying Power als das Spiel, was sozusagen die Blüte seiner Zunft ist oder sowas. Also sicher, das gibt es und es findet statt und es ist ein Element oder eine hinreichende Bedingung, aber es ist auch nicht die einzige hinreichende Bedingung. Also ich glaube, es gibt auch andere, denn man hat zumindest den Eindruck, dass es auch Spiele gibt, die schon sehr lange existieren und sehr erfolgreich sind, wo man nicht unbedingt sagen würde, ja, die haben was irgendwie perfekt gemacht oder da ist die Spitze erreicht der jeweiligen Entwicklung oder da kann man nichts mehr besser machen oder so. Gerade als Beispiel, ich meine, so heißt ja auch der Podcast, wenn man jetzt mal auf Siedler zu sprechen kommt. Siedler ist schon gut, also gemessen in der Zeit, sicher ein gutes bis sehr gutes Spiel. Aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwie die Spitze erreicht ist oder dass einem da nichts einfällt, was man besser machen könnte oder dass es die lange Zuspitzung einer Entwicklung war und dann sozusagen die Krönung eines Trends oder so. Einfacher gesagt, auf gut Deutsch, warum ist Siedler so erfolgreich gewesen? A. Und B. Warum ist es heute noch so erfolgreich? Also wenn wir jetzt mal diesen Nostalgiefaktor rausrechnen, den gibt's definitiv, aber das kann ja auch nicht alles erklären. Sonst wären ja andere Spiele aus 1995 auch so erfolgreich oder teilweise zumindest. Aber was macht Siedler so besonders? Warum ist das auch 25 Jahre später immer noch ein so beliebtes Spiel? Ich weiß die Antwort nicht. Wisst ihr die Antwort?
Also warum es immer noch so beliebt ist, ist, glaube ich, so ein bisschen der Monopoly-Faktor. Das fanden damals viele geil und jetzt ist halt so, hey, lass mal was zocken, kennst Siedler,
Also das ist so eingebrannt ins kulturelle Gedächtnis, wenn Leute quasi sagen Brettspiel, dann denken die Catan.
Nicht alle, aber sicher ein großer Teil mittlerweile.
Na gut, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, das stimmt. Ich habe irgendwann auch mal so eine Studie, Umfrage, whatever gelesen. Man unterschätzt es total, aber die Marke Catan ist extrem bekannt in Deutschland. Ja. Also so irgendwas, ich glaube, 80% der Deutschen können mit der Marke Catan was anfangen. Das ist richtig krass.
Und der Faktor, warum es so gut eingeschlagen ist, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Kombination der Mechaniken. Also gerade dieses Tauschsystem war sehr innovativ, dass man jetzt halt Rohstoffe mit seinen Mitspielern tauschen kann. Ich habe mal ein Buch darüber gelesen, über das Catan-Schüssel. Und ich glaube, da war das ein Punkt, der angeführt wurde. Okay. Und dieses, ja, schon komplexere, aber trotzdem irgendwie noch nicht zu komplex, als dass jetzt irgendwie die Mutti oder der Fadi, der sonst irgendwie nicht so viel damit anfangen kann, dann auch durchsteigt. Also dieses ich muss mehr drüber nachdenken, was ich jetzt hier spiele. Es ist nicht nur ein Kinderspiel, kratzen. Und vielleicht hat es einfach gut in die Zeit gepasst. Aber ja, schwer zu beantworten.
Ich glaube, das war für viele Menschen das erste komplexe, nicht abstrakte Spiel, das man mit mehr als zwei Personen spielen kann. Jetzt muss man kurz drüber nachdenken.
Weiß ich nicht. Also ich habe vorhin mal ein bisschen so rausgesucht. Ja, aber auch nicht komplex. Aber gerade so Acquire zum Beispiel, was 64 rauskam, das muss ja auch ultra komplex sein. Aber ist halt, glaube ich, für eine ganz andere Zielgruppe damals gewesen und hat nicht so viele erreicht. Es war halt, ich glaube, es war sehr massentauglich und deswegen hat es so gut funktioniert.
Massentauglich, aber in die Richtung komplex, also zumindest aus der damaligen Zeit raus. Also das war für die damalige Zeit ein Klopper, den aber jeder spielen konnte. Aber jeder hatte das Gefühl, einen Klopper zu spielen. Wisst ihr, was ich meine? Also das war nicht nur Fang den Hut oder Mensch, ärger dich nicht, sondern
was ich gerade gemeint habe, es war halt kein Kinderspiel mehr, sondern schon eher für Erwachsene.
Und wie gesagt, es war konkret. Also so klar, Schach oder Skat oder Doppelkopf, das sind schon irgendwie abstrakte, komplexe Spiele. Aber dass jetzt so ein Spiel kam, wo man wirklich konkret irgendwelche Dörfer oder Städte gebaut hat und dann Wege gesetzt hat und was geerntet hat. Das war, glaube ich, was die Konkretheit des Spiels angeht, eher neu für die Art der Komplexität. Das behaupte ich mal.
Ja. Kann man so unterstreichen.
Würde ich so auch unterstreichen. Das trifft schon ganz gut.
Ja, aber also wenn man heute jemandem eine Empfehlung gibt, dann kann man, glaube ich, also da kann man nicht guten Gewissens oder vernünftigerweise sagen, kauf dir eine Ausgabe von Siedler.
Hast du noch ein anderes Spiel, wo du sagst, das ist gut gealtert, aber das, weiß ich nicht, ist mehr oder weniger zufällig, also, oder man weiß nicht, woran es liegt?
Mir fällt so ad hoc nichts ein, also die Klassiker, die mir bei sowas immer durch den Kopf geistern, sind halt Monopoly und Siedler, aber dass man jetzt sagen würde, dieses Spiel ist heute immer noch in aller Munde und auf aller Tische. Kein Mensch weiß warum, aber es ist halt so. Gut, vielleicht ein bisschen Pandemie, habe ich ja schon vorher was drüber gesagt. Weiß ich aber nicht, wie viel es gespielt wird noch. Ich vermute mal, dass es in Amerika mehr gespielt wird als in Deutschland. Also in Deutschland sehe ich es seltenst auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Tischen.
Also das älteste, ich habe gerade in die Liste geguckt, das älteste Spiel des Jahres, was ich wirklich, sagen wir mal, noch einigermaßen regelmäßig spiele, ist Bluff.
Ja, stimmt, Bluff, stimmt, ja. Das gute Alte.
Ja, also guck, du sagst schon, das gute Alte. Also das ist eins, würde ich sagen, ist älter als Siedler und spielt man noch. Also.
Stimmt. Aber es hat ja auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal durch dieses Rumgewürfel, dieses Rumgeschüttel mit den Würfelbechern, dass es dann irgendwie so eine Art Lügenspiel ist, mit anderen Leute verarschen, beziehungsweise halt behaupten, dass es so und so wäre und dann ist es nicht so.
Ja, eigentlich ist ja auch nur Max Limit ein bisschen geiler.
Ja, eben, genau, aber Max Limit kennt ja vielleicht auch nicht jeder, weiß ich nicht.
Ja, ja, okay. Das trifft es eigentlich schon ganz gut. Max Limit ein bisschen geil, aber ja. Max Limit ist halt, du hast halt die 21 und Gutes, also.
Ist es nicht auch so ein bisschen vielleicht mit diesem Race for the Galaxy? Also ich hab's nie gespielt, aber da scheiden sich doch, glaube ich, auch so ein bisschen die Geister. Also viele finden das irgendwie geil und manche sagen aber auch, oder viele sagen auch, ich verstehe nicht den Hype, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, was die Leute mal haben. Vielleicht ist das noch so ein Beispiel oder könnte eins sein für Spiele, die super in noch sind, auch irgendwie 15 Jahre später, obwohl sie es vielleicht nicht verdient haben. Aber da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich kann es nicht sagen.
Du hast es nie gespielt?
Nee.
Ich habe es sogar erst neulich gespielt wieder und ich finde es eigentlich auch nach wie vor ganz gut. Aber das ist auch wieder, wieder mein gleiches Argument von vorhin. Es gibt so viele Karten, so viele Kombinationen. Es ist immer anders. Also Und deswegen trifft es das Spiel immer noch ganz gut. Und ich mag es eigentlich auch immer noch. Es ist aber nicht einsteigerfreundlich.
Ja. Ja, ich habe das überhaupt nicht geblickt am Anfang.
Ja, das erste Spiel ist furchtbar. Schlicht und ergreifend, man hat keine Ahnung, was man tut.
Aber wenn ich jetzt nochmal durchscrolle durch die Liste bei BoardGameGeek, diese Top 100, dann muss ich schon sagen, ich kenne natürlich nicht jedes Spiel, aber ich kenne die meisten oder zumindest kann ich mit den meisten was anfangen. Hab mal ein Video drüber gesehen oder wie auch immer. Ich würde schon sagen, die meisten Spiele stehen da irgendwo zurecht. Also man kann natürlich auch sagen, die 110 sollte die 50 sein oder whatever. Das ist ja immer klar. Aber fällt mir nichts auf, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie kommt man da drauf? Was soll das? Das Spiel ist der letzte Rotz. Was hat es da verloren? Und so weiter. Außer natürlich Nummer 83. Das ist wirklich der letzte Rotz. Und steht da immer noch in den Top 100. Warum auch immer. Also da kriege ich ja so voll den Brechreiz. Aber ansonsten würde ich sagen, haben die Spiele ihre Daseinsberechtigung in dieser Liste und man versteht, warum die da, oder ich verstehe, warum die da stehen und die haben auch fast alle irgendwas ja, Besonderes, Einzigartiges, sind gute Spiele, stehen da zurecht. Boardgame Geek Top 100. Wenn ihr irgendein Spiel kaufen wollt, klotzt euch die Top 100 an. Könnt ihr nicht viel falsch machen. Außer ihr kauft die Nummer 83, El Grütze.
Das ist so schlimm.
Noch ein Hater, sehr gut.
Ich? Ja. Ja, ja. Wir mussten es auch auf der Rec vorspielen. Selten so ein, ja, das war schon arg.
Das ist der letzte Rotz. Also das ist wirklich richtiger Müll.
Ist halt ein Mehrheitenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon hattet.
Wir hatten es, weil das mein absolutes Hassspiel ist. In der dritten Folge oder so habe ich mich echauffiert, dass mir fast die irgendeine Hirnschlagader da geplatzt ist.
Aber jetzt nicht auf Hals Mehrheitenspiel bezogen, sondern so allgemein das Spiel selber.
Ja, das stimmt.
Öfter mal unseren Podcast hören, Gündi, ne?
Ja, ist halt echt so.
Jetzt ist er angefixt. So, jetzt hört er alle Folgen heute Nacht. Sagen. Schläft alles, nett und macht Binge-Listening.
Alles durch. Ja. Ja, waren wir wieder lang dabei. Nicht, dass die Leute uns einschlafen.
Nee, das wird Doppelfolge. Das hauen wir nicht
mehr. Boah, da muss ich wieder so viel schnibbeln, ey.
Ach, mit Fahrstuhlmusik, jetzt raffst dich mal.
Okay, na gut. Aber dann?
Geil.
Machen wir ins Ende. Sonst muss ich nur mehr schnibbeln. Oder habt ihr noch was?
Nee, komm.
Nee.
Komm. Schön. Dann, Gündi, vielen Dank, dass du uns beehrt hast heute. Vielleicht mal wieder, falls es dir Spaß gemacht hat.
Ja, gern.
Wenn nicht, nervt man dich trotzdem.
Aber Tantiemen gibt's keine.
Nee.
Was noch gibt's nicht?
Tantiemen, also du wirst nicht bezahlt.
Oh.
Nur in Naturalien natürlich.
Ja, genau.
Zahlst du in Naturalien oder was?
Alright. Immer das Gleiche.
Immer das Gleiche, rumgemache, rumgefige.
Ich war gern dabei, also ja,
auch gern wieder. Wir haben dich gerne genommen.
Ah, zum Ende der Folgen wird es immer gut.
Ja, schön. Umso später der Abend. Mhm.
Ist so, deswegen kommt die Folge ja morgens um 10.
Dann direkt danach ab ins Bett.
Sonst können die Leute ja nachts nicht schlafen, wenn sie das abends hören. Also bitte.
Ja, ja, da regen sie sich wieder auf. Was
weiß ich. Richtig verstört einfach. Hohe
Blutdruck, was weiß ich was.
Oh Mann.
Alles klar. Gut, dann
Leute, macht's gut.
Schön. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.
Guten.
Bye bye. Ciao, ciao.
Tschüss.